Ja, das war ein Problem für mich. Konferenzthema, die Abschiedsreden Jesu. Und das Thema, das man mir gestellt hat, ich lasse euch nicht, geistgewirkte Einheit, das Thema wird überhaupt nicht in dem Kapitel behandelt. Jetzt stand ich vor der Frage, soll ich über das Thema predigen, geistgewirkte Einheit oder über den Bibeltext? Dann habe ich einige Brüder angesprochen per Telefon und die meinten, ich sollte über den Bibeltext sprechen. Das will ich dann versuchen und nicht über das Thema dieses Abschnitts, denn das hat überhaupt nichts damit zu tun oder kaum etwas. Kapitel 16, Abvers 1. Ihr merkt schon, die Kapitel- und Verseinteilung der Bibel ist nicht inspiriert. Ab wann hat man die eingeteilt? Siegfried? Mittelalter. Ist natürlich eine Hilfe, damit man Stellen der Bibel wiederfindet, aber manchmal ist es auch keine Hilfe. Auch in diesem Fall fängt ihr Kapitel 16 unmittelbar oder im Verbunden mit dem Text vorher an. Eigentlich müsste der Abschnitt woanders beginnen, das Kapitel. Naja, aber wir haben es nun mal so. Nur wichtig, gerade auch für die, die jung im Glauben sind, das ist also nicht inspiriert. Und manchmal ist es auch keine Hilfe, dass wir solch eine Einteilung haben, weil wir den Sinn des Gesamten damit aus dem Auge verlieren. Also müsst ihr euch im Kopf vorstellen, was vorher da steht oder noch durchlesen. Dies habe ich zu euch geredet, denn er nimmt ja Bezug auf das, was auch teilweise Martin gestern vorgetragen hat, auf das ihr euch nicht ärgert oder in anderen Übersetzungen steht, keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch töten wird, meinen wird, Gott einen Dienst darzubringen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dieses aber habe ich zu euch geredet, auf das, wenn die Stunde gekommen ist, ihr daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Dieses aber habe ich euch von Anfang nicht gesagt, weil ich bei euch war. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, so wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden oder von sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, das wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Soweit. Das ganze Kapitel traue ich mir nicht zu, in 45 Minuten zu behandeln, deswegen möchte ich mich beschränken auf diese ersten 14 Verse. Wir haben hier drei Teile in dem verlesenen Abschnitt. Den ersten könnte man Vers 1 bis 6 überschreiben mit deprimierende Voraussagen für verwirrte Jünger. Den zweiten Teil Vers 7 bis 11 ermutigende Zusagen für verzagte Jünger. Teil 3 Vers 12 bis 14 das Werk und die Zielrichtung des Heiligen Geistes, der untrügliche Kompass für abhängige Jünger. Mit diesem Kapitel, Kapitel 16, enden die Abschiedsreden unseres Herrn. Kapitel 17 ist ein Gebet zum Vater. Das sind die letzten Worte, die er vor seinem Kreuz mit der Schar der Jünger wechselt. Es sind die letzten Anweisungen und auch Ermutigungen für die Nachfolge in der Zeit, wo er nicht mehr bei ihnen ist. Und so werden die Jünger vorbereitet und präpariert für eine Zeit der Verfolgung. Darüber hat der Martin gestern gesprochen. Deswegen kurz zum ersten Teil, Vers 1 bis 6, deprimierende Aussichten für verwirrte Jünger. Bereits in Kapitel 15 haben wir gehört, dass der Jesus sagt, die Welt wird euch hassen. Vers 20, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und hier in Kapitel 16 knüpft er daran an und sagt ihnen, ärgert euch nicht, ich sage es euch im Voraus, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen, es kommt aber die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Dieses Wort Synagoge wird verschieden übersetzt. Man übersetzt es auch manchmal mit Versammlung. Synagoge, so ein bisschen kennen wir ja auch. Die Sprache hat etwas mit Zusammenführen oder mit Harmonie zu tun. Wörtlich eine zusammengeführte Gemeinschaft oder Versammlung in Klammern. Auch diese Leute werden euch töten, im Glauben, Gott damit zu dienen, Gottesdienst zu praktizieren. Also rechnet damit aus Jünger Jesu eine erbitterte Feindschaft von denen, die vorgeben, Gott zu kennen und ihm zu dienen. Religiöser Hass führt oft zu grausamsten Folter- und Hinrichtungsmethoden im Namen Gottes. Wer ein bisschen die Kirchengeschichte kennt, der weiß das. Und das ist natürlich eine ganz tragische Geschichte. Und der Jesus macht die Jünger darauf aufmerksam, sie werden euch aus den Gemeinden, aus der Synagoge ausschließen und glauben, damit Gott zu dienen. In diesem Buch, der französische Protestantismus, das gibt es nicht mehr leider, eine ganz bewegende Schilderung der Bewegung der Hugenotten, da wird gerade im 17. Jahrhundert genau das deutlich, was hier steht. Da gibt es so viele Beispiele für, wie gerade die katholische Kirche im Glauben Gott zu dienen, diese treuen, hingegebenen Christen verfolgt. Ich lese hier eine Szene vor. Da sind also 300-400 Leute zusammen irgendwo auf dem Land und versuchen, sich gegenseitig zu erbauen, am Herrn zu erfreuen. Dann kommt plötzlich die Polizei und verhaftet alle Teilnehmer. Die Anklage lautet, auf gemeinsame Abendmahlsfeier und Teilnahme an Bibelverlesungen in der Landessprache. 14 unter ihnen werden zum Feuertod verurteilt, wegen Ketzerei, verruchter Gotteslästerung, Konventikelwesen, verbotener Versammlungen, Schisma und fehlbarer Handlungen. Die zum Tod verurteilten 14, an ihrer Spitze Leclerc, verteilt man zunächst in verschiedene Klöster, wo sie widerrufen sollen, doch ohne jeden Erfolg. Dann schafft man sie zur Hinrichtung. Auf dem Weg am Wald von so nach so läuft ihnen ein Weber nach, Siegfried hat's gute Vorfahren, und ruft ihnen zu, Brüder, denkt an den, der im Himmel ist, worauf die begleitenden Bogenschützen ihn packen und in den Karren der Delinquenten hineinwerfen, was diese sogar sehr tröstete. Zitat. Am nächsten Tag, am 6. Oktober, werden sie dem Henker übergeben. Manjang schneidet man die Zunge ab, was ihn nicht hindert, laut zu rufen, der Name Gottes sei gepriesen. Dann bindet man die 14 auf dem Marktplatz an 14 Pfähle, die im Kreis aufgestellt sind, sodass sie einander in die Augen sehen und einander ermutigen können. Gott mit lauter Stimme loben bis zum letzten Seufzer, während das Wutgeschrei des aufgehetzten Pöbels sich an den alten Häusern bricht und das Geschrei der rasenden Priester sich mit dem Prasseln der brennenden Holzstöße tosend vermählt. Und jetzt kommt's. Am Tag darauf erscheint Picard, der aus einer Säule des Bischofs der Sabon geachtet wird, mit einer prunkvollen Prozession auf dem Marktplatz, wo die Scheiterhaufenreste noch schwelen, und hält unter einem Baldachin die abschließende Festpredigt zur Feier des vollzogenen Gerichtes. Und doch klingt eine heimliche Unsicherheit durch seine Worte, als er die nun erstickte Botschaft von der Heilsnotwendigkeit der Gnade durch das schauerliche Wort ersetzt, dass der Glaube an die ewige Verdammnis der lebendig verbrannten 14 Bedingung zur Seligkeit sei. Ja, dass man auch einem Engel vom Himmel widersprechen müsse, wenn er das Gegenteil sage. Denn Gott ist nicht Gott, wenn er jene nicht ewig verwirft. Das ist in Kürze die Chronik der ersten evangelischen Gemeinde in Frankreich zur Ehre Gottes, der solches durch Menschen vermag, uns vorgestellt. Sie verfolgen die Jünger Jesu, die Christen, wie der Jesus sagt, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Interessant ist, dass er jetzt in Vers 2 und Vers 4 jeweils von der Stunde spricht. Es kommt aber die Stunde, also eine Zeitspanne, ist damit gemeint in Vers 4, da redet der Herr auch wieder von, dies habe ich zu euch geredet, auf das, wenn die Stunde gekommen ist. Das ist ganz interessant, dass der Jesus hier von dieser Stunde, oder Luther übersetzt, von dieser bestimmten Zeit, aber wörtlich Stunde, spricht. Der Herr hat oft während seines Lebens von seiner Stunde gesprochen, sagt zu Maria in Johannes 2, als sie ihn drängt, doch jetzt Initiative zu nehmen während der Hochzeit zu Kana, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Oder bei der Gefangennahme, wo die Soldaten kommen, den dann Jesus gefangen nehmen, dann sagt er, dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Also der Jesus spricht einmal von seiner Stunde, die noch nicht gekommen ist oder die dann gekommen ist. Dann von der Stunde der Feinde, des Herrn, seiner Feinde. Und ich glaube, dass das ein Trost ist für uns alle, besonders auch für die Jünger, wenn sie sich später daran erinnert haben, dass der Jesus hier von einer Stunde spricht, das heißt ein abgesteckter Zeitrahmen. Ein von Gott zugelassener Zeitraum, dessen Anfang und Ende Gott bestimmt. In Offenbarung 2, Vers 10 wird an Smyrna gesagt, ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Nun, manche Ausleger sagen, das waren fast 2-3 Jahrhunderte unter 10 verschiedenen Kaisern, die furchtbaren Verfolgungen, die zugenommen haben an Intensität. Ich weiß nicht, ob das so ist. Aber auf jeden Fall wird deutlich, dass diese 10 Tage und dass diese eine Stunde ein ganz bestimmter Zeitraum ist, über den Gott verfügt. Luther hat dieses schöne Wort geprägt, der Teufel ist Gottes Teufel. Das macht zuerst mal ein bisschen ärgerlich klingen, aber es ist so. Er kann nicht machen, was er will. Spurgeon sagt, der Teufel ist der Kettenhund Gottes. Er kann kläffen, er kann beißen, aber er ist an der Kette und er darf nicht mehr tun, wie Gott ihn zulässt. Und das, meine ich, ist auch ein Trost für Jünger Jesu, gerade in solchen Zeiten. Das ist ein Zeitraum, den Gott zulässt. Schenke der Herr, dass es zu seiner Verherrlichung dient, wie wir uns da in dieser Zeit verhalten. Aber ein großer Trost für die Jünger, der Herr wacht darüber. Und das ist eine wichtige Lektion für uns, wenn Zeiten kommen, die uns nicht gefallen. Der sagt mit anderen Worten, wundert euch nicht über den Druck und die Verfolgung von Seiten derer, die sich Christen nennen. Ich wende das mal so an. Und das ist ja etwas, was sich in der Kirchengeschichte immer wiederholt hat, dass gerade jetzt, wenn wir an die Reformation denken und die folgenden Jahrhunderte, vom 16. bis 18. Jahrhundert, die Protestanten, die treuen Gläubigen, verfolgt wurden von den gläubigen Katholiken im Namen Gottes. Aber schon im 16. Jahrhundert begannen die orthodoxen Protestanten, die Baptisten und die Mennoniten zu verfolgen und im Bodensee zu ertränken. Eigenartig, wie die Geschichte sich wiederholt. Das kann man dann fortsetzen bis ins 19. Jahrhundert oder 20. Jahrhundert, wenn wir daran denken, an die Nazizeit, wo die deutschen Christen die bekennende Kirche verfolgt hat und teilweise auch in die Gefängnisse, in KZs gebracht hat und auch ermordet hat. Und zur Zeit, wenn wir an China denken, dann ist es da auch heute nicht mehr so schlimm wie vor 20, 30 Jahren, die offizielle, von den Kommunisten geduldete und durchdrungene Drei-Selbst-Kirche, die eine gewisse Freiheit hat, auch unter dem Schutz der Regierung, die Untergrundkirche verfolgt, die Treuen. Und das ist ein interessantes Phänomen. Es ist 2-3 Jahre her, da sprach ich mit dem Leiter einiger Untergrundbibelschulen, die es in China gibt, und erzählte uns dann, wie eines Tages tatsächlich die Polizei kam. Sie waren gerade dabei, Unterricht zu beginnen. Sie haben das ganze Haus umstellt, alle Eingänge besetzt, alles wurde mit Video aufgenommen, jeder musste sich ausweisen. Und als dann Jitai, unser Bruder, die Polizei fragte, warum macht ihr das, da sagten sie, ja, wir haben da auch kein Interesse dran, aber eure Brüder von der Drei-Selbst-Kirche haben euch angezeigt. Ich persönlich neige zu der Überzeugung, dass der Staat die echten Christen nicht verfolgt, sondern dass sie zum größten Teil von ihren Brüdern in Anführungsstrichen, manchmal sind es auch Brüder, ja, die untreu geworden sind und die komischerweise einen Hass entwickeln auf die, die treuer sind wie sie selbst. Und das ist ein interessantes Phänomen in der Kirchengeschichte. Und ich weiß nicht, wie wir uns verhalten werden, wenn eine Generation aufsteht, die treuer ist wie wir. Wie verhalten wir uns dann? Ich komme aus der Brüderbewegung und zähle mich auch gerne dazu. Unsere Väter haben immer gesagt, zeigt mir eine Gemeinde, die treuer ist wie wir, die die Bibel besser beim Wort nimmt und wir werden uns der anschließen. Aber ich weiß nicht, ob wir es tun würden. Wir würden Gründe finden, auch sie irgendwo ein Haar in der Suppe zu finden, denn wir sind doch in Wirklichkeit die Treuen, doch nicht die. Also wenn die uns herausfordern durch ihre Hingabe an den Herrn, dann entweder wir demütigen uns, wir haben die geistliche Größe, oder aber wir fangen an zu knüppeln mit Worten, heute nicht mehr mit dem Scheiterhaufen, aber wir haben andere Methoden, solche Geschwister in Verruf zu bringen. Damit müssen wir rechnen und dazu sind wir auch in der Lage. Und es wird nicht mehr lange dauern, wenn wir die Zeit richtig deuten, dass die falsche Kirche, die Hure Babylon, gegen die Zeugen Jesu kämpfen wird, die es dann in der Drangsalszeit auch geben wird, auch im Namen Gottes. Offenbarung 17, Vers 6, ich sah diese Frau trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Das ist ein Urteil über die ganze Geschichte der Jahrhunderte der katholischen Kirche, aber auch dann gerade in dieser kommenden Zeit, wo die Zeugen Jesu furchtbar verfolgt werden. Und wenn wir hier in Deutschland 65 Jahre Freiheit haben, keine Verfolgung, dann ist das absolut nicht normal. Entweder traut er uns das nicht zu, weil er uns kennt, das kann ganz gut sein, oder es ist eine Gnade, auch eine Stunde, die wir vielleicht nicht genutzt haben, aber bereiten wir uns vor auf andere Zeiten. Die Luft wird rauer, das haben wir in den letzten Wochen auch gemerkt, wenn wir in die Zeitung gucken. Es wird noch einiges auf uns zukommen. Die Jünger sind betroffen, irritiert, traurig. Und der Jesus sagt, ja, keiner fragt auf einmal, wohin gehst du, als der Jesus davon spricht, dass er sie verlassen wird. Sonst kam die Frage von Petrus, warum können wir dir nicht folgen, wohin gehst du? Oder von Thomas, wohin wirst du gehen? Aber hier, sie denken gar nicht so sehr an den Herrn in dieser Situation, sondern sie sind traurig, dass er sie verlassen wird. Was wird aus uns werden? Und der Jesus, er sieht das. Keiner fragt nach dem, was ihn betrifft. Sondern, weil ich dies für euch geredet habe, Vers 6, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Und das begründet er. Das ist der zweite Teil. Ermutigende Zusagen für diese verzagten Jünger, die gar keine Fragen mehr haben, sondern einfach nur betroffen sind, dass der Herr weggehen, sie verlassen wird. Nützlich, was ist nützlich? Welcher Nutzen ist damit verbunden, dass er die Jünger verlässt? Damit der Sachwalter, der Tröster, der Beistand, der Heilige Geist kommen kann. Der Jesus wird am Kreuz die Sünden der Jünger und unsere Sünden sühnen. Deswegen musste der Jesus sie verlassen. Einen Weg gehen, wo sie ihm nicht folgen konnten. Wohin ich gehe, könnt ihr mir jetzt nicht folgen. Und er würde damit die Voraussetzung schaffen, dass ihre und unsere Herzen gereinigt werden und zum Tempel des Heiligen Geistes werden konnten. Und durch seine Auferstehung und Rückkehr zum Vater konnte dann der Heilige Geist auf diese Erde kommen und mit ihm auch die Gaben des Heiligen Geistes. Warum war das nützlich? Nun, das ist für uns alle sehr einfach. Der Jesus, während er auf der Erde war, konnte natürlich nur lokal wirken, da wo er war, konnte er Wunder tun, konnte er Reden halten. Aber jetzt, wo der Heilige Geist kommen würde und mit ihm die Geistesgaben, würde das anders. Damals, wer ihn kennenlernen wollte, musste ihn aufsuchen, unter Umständen eine weite, umständliche Reise machen. Aber jetzt ist er durch den Heiligen Geist überall da, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln, zum Beispiel. Damals konnte man Anliegen und Bitten nur vorstellen, wenn man den Herrn Jesus persönlich traf. Jetzt ist der Herr durch den Heiligen Geist jederzeit und an jedem Ort zugänglich, und durch ihn ist der Zugang zum Thron der Gnade frei, und Gemeinschaft mit dem Herrn ist überall in der Welt, an jedem Ort, in jeder Situation möglich. Jetzt kann der Geist Gottes durch jeden Gläubigen wirken und das Wunder der Wiedergeburt weltweit durch unser Zeugnis wirken, was damals nur lokal möglich war, als der Jesus auf der Erde war. Jetzt kann der Heilige Geist, der Tröster, überall die Gläubigen trösten, in jeder Situation und an jedem Ort. Das kann man jetzt unendlich fortführen. Das ist nützlich. Und dann beginnt ab Vers 8 das Zeugnis des Heiligen Geistes oder seine Aufgabe zunächst einmal der Welt gegenüber. Und das scheint mir wichtig zu sein. Und jetzt wird es ein bisschen schwierig, auch für mich. Und auch für die Ausleger der Stellen, die dann kommen. Wenn wir da lesen, Vers 8, wenn er, der Tröster, gekommen ist, wird er die Welt überführen, unterstreicht euch die Welt, darum geht es zunächst, von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das ist nicht so leicht zu verstehen. Und ich habe mir auch den Kopf zerbrochen oft und lange und dann verschiedene Ausleger zu Rate gezogen, die auch nicht ganz einig sind. Die einfachste Möglichkeit wäre zu sagen, natürlich, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, von Sünde zu überführen, von Gerechtigkeit zu überführen, wird schon ein bisschen schwieriger, und von Gericht zu überführen. So wird es im Allgemeinen ausgelegt, aber das gibt keinen Sinn, wenn man die ganzen Verse im Zusammenhang liest. Und deswegen glaube ich, auch wenn es ein bisschen schwierig ist, auch jetzt für mich, euch das klar zu machen, vielleicht hilft der Herr euch dabei oder ihr kommt auch zu anderen Ergebnissen, dass es hier doch um etwas anders geht. Es geht hier einmal um die Welt, die den Herrn hinausgeworfen hat von dieser Erde aufs Kreuz. Mit anderen Worten, geh zurück dahin, von wo du gekommen bist, hier ist kein Platz für dich. Und diese Welt, auch die religiöse Welt, die soll jetzt bloßgestellt werden. Und so sagen die Griechischkenner, man kann das Wort überführen, auch übersetzen mit strafen oder überzeugen oder auch bloßstellen. Hier wird ein juristischer Begriff genannt, sagen die Experten. Und das bedeutet eben nicht, die Welt überführen von Sünde, die Welt wird sich bekehren oder Buße tun, zur Erkenntnis kommen, sondern die großen Realitäten und Tatsachen der Auferstehung, der Himmelfahrt, wird durch den Heiligen Geist proklamiert und deutlich gemacht. Einmal die Sünde, dass diese Welt den Herrn Jesus ans Kreuz geschlagen hat. Und durch die Himmelfahrt, der durch die Himmelfahrt verherrlichte Jesu, und durch seine Verherrlichung wird deutlich, dass die Welt den Sohn Gottes gekreuzigt, beseitigt, hinausgeworfen hat. Sie hatten nicht an ihn geglaubt, von Sünde, weil sie nicht an mich glaubten. Und wenn wir dann einige Tage später die Pfingstpredigt des Petrus vor Augen haben, wie der die Volksmenge, die da zusammengekommen war, unter diesen Eindruck stellt, lesen wir mal Kapitel 2, Vers 22. Ich nehme hier nur einen Auszug, wo er das praktisch zusammenfasst, was er sagen möchte. Männer von Israel, hört diese Worte. Und hier sieht man, wie der Heilige Geist in Aktion ist. Jesus, den Nazaräer, ein Mann von Gott an euch erwiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisset, diesen übergeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes, er hat die Hand darüber, diesen habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geheftet und umgebracht. Und den hat Gott auferweckt. Und das ist das, glaube ich, und die Erfüllung von dem, was der Herr gesagt hat. Von dieser Sünde, weil sie nicht an ihn geglaubt haben, ihn verworfen haben, will der Heilige Geist sie nun bloßstellen, sie überzeugen, was das gewesen ist. Und dann am Ende der Predigt, Vers 36, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn, den ihr verworfen habt, zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Merkt ihr, wie der Heilige Geist hier von Sünde überführen will und ihnen dieses Verbrechen wirklich deutlich machen möchte, sodass die Männer, die da stehen, als sie das hörten, drang es durch ihr Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus sprach: Tut Buße und dann jeder von euch werde getauft und so weiter und so weiter. Ich denke, das ist die Erfüllung von dem, was der Jesus hier gesagt hat. Er wird die Welt überführen von dieser Sünde, weil sie nicht an mich geglaubt haben. Der Heilige Geist wird das tun. Zweitens, dann wird es schwieriger, von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe. Und jetzt zitiere ich einen Ausleger aus England, Hole, der das auf den Punkt gebracht, mit wenigen Worten, besser kann ich das nicht erklären. Ich zitiere: Die Kreuzigung Christi war der höchste Akt der Ungerechtigkeit der Welt. Und seine Verherrlichung war der höchste Akt der Gerechtigkeit Gottes und der Beweis, dass Jesus der Gerechte ist. Zitat Ende. Erinnert euch an den Hauptmann unter dem Kreuz? Wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Lesen wir Lukas, Matthäus: Dieser Mensch war Gottes Sohn. Das Urteil Gottes. Und auch hier erinnere ich an die nächste Predigt von Petrus in Apostelgeschichte 3, ab Vers 13. Nachdem dieser Lahme geheilt worden ist und wieder eine Menge zusammengekommen ist, da spricht er ab Vers 13: Der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht und wieder, den ihr überliefert und angesichts des Pilatus verleugnet habt, aus dieser geurteilt hatte, ihn loszugehen. Und dann: Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet, welchen Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Kapitel 4, eine ähnliche Sache. Hier überzeugt, überführt der Heilige Geist die Welt von der Gerechtigkeit des Gerechten. Dadurch, dass er von Gott auferweckt und in den Himmel genommen wurde. Und drittens, der Heilige Geist überführt von Gericht, Vers 11, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Satan wird der Fürst dieser Welt oder Gott dieser Welt genannt, 2. Korinther 4, Vers 4 von Paulus. Er ist am Kreuz gerichtet worden, aber das Urteil ist noch nicht vollstreckt. Das kommt noch in Offenbarung 20. Verurteilt, aber die Vollstreckung wird sich noch hinziehen bis zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt hat. Und damit kommen wir zum letzten Teil. Ich hoffe, dass ich meine Zeit einhalte. Vers 12 bis 14. Das Werk und die Zielrichtung des Heiligen Geistes, der untrügliche Kompass für abhängige Jünger. Und da geht es jetzt um uns und das Werk des Heiligen Geistes in und durch uns. Jetzt wird der Nutzen deutlich. Des Heiligen Geistes ist euch nützlich, wenn ich hingehe und der Tröster kommt, inwieweit er uns nutzt. Vers 12, ich habe euch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Mit anderen Worten, ohne den Heiligen Geist, der kommen würde und der nur kommen kann, wenn er Jesus in den Himmel kommt und er den Heiligen Geist schickt, konnten die Jünger die Wahrheit noch nicht ertragen. Der Herr konnte ihnen nicht mehr erklären. Sie würden es nicht verstehen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er drei Dinge tun. Erstens, er wird die Gläubigen, die Jünger und uns in die ganze Wahrheit leiten. Zweitens, er wird das Kommende, das Zukünftige verkündigen. Drittens, und er wird den Herrn verherrlichen, ihn groß und herrlich machen. Und über die drei Punkte möchte ich noch ein wenig sprechen, weil sie für uns wichtig sind. Einmal zum Ersten, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und er leitet in die ganze Wahrheit. In Kapitel 15, da lesen wir schon, dass der Jesus den Geist der Wahrheit genannt hat. Er leitet in die ganze Wahrheit. Und das bedeutet für uns, dass der Heilige Geist, wenn er wirkt, sich nie mit Irrtum oder Sünde verbinden kann. Er leitet in die Wahrheit, zur Wahrheit hin. Und wenn heute katholische Charismatiker sagen, dass sie durch die Geistestaufe, durch die Erfahrung mit dem Heiligen Geist, zu besseren Bewunderern der Maria geworden sind, wie Anja es bezeugen, oder dass sie durch den Heiligen Geist jetzt ein viel tieferes Verständnis für das Geheimnis der Eucharistie bekommen, wo sich Brot in Leib Christi verwandelt, Blut in Wein in Blut Jesu und das dann geopfert wird, oder dass ihnen die Bedeutung des Papstes viel größer geworden ist, dann können wir ihnen freimütig sagen, das ist nicht der Heilige Geist. Denn der Heilige Geist führt uns in die Wahrheit und niemals in Götzendienst und in Menschenverherrlichung. Was für ein Geist ist, brauchen wir nicht beurteilen, das ist nicht der Heilige Geist. Oder wenn einer der großen Führer der Pfingstbewegung, David Duplessis, man nannte ihn Mr. Pentecost, müsst ihr euch mal vorstellen, Mr. Pfingsten, seine Autobiografie ist unterschrieben mit den Worten, der Geist hieß mich, geh. Wohin gehen? Nach Genf, die Brücke bauen zur Ökumene und zum Vatikan, die Brücke bauen zum Katholizismus. Er war der große Brückenbauer der Pfingst- und charismatischen Gemeinden in Richtung Rom und in Richtung Genf-Ökumene. Damals wurde er ausgeschlossen von seinen Brüdern in der Pfingstgemeinde, aber wenige Jahre später wurde er wieder aufgenommen. Bis dahin hatten die Pfingstler, die traditionellen Pfingstler, eine ganz klare Position zur katholischen Kirche, aber durch diesen David Duplessis hat sich das geändert und dann wurde er der große Mr. Pentecost. Das war nicht der Geist Gottes. Was für ein Geist es war, müssen wir nicht beurteilen. Oder wenn ich an Billy Graham denke, und jetzt werden einige ein bisschen seufzen, wenn er in den 50er Jahren, kann man nachlesen, seine Autobiografie, kann jeder nachlesen, Listen, das ist sehr aufschlussreich, sagt er mit anderen Worten, er hätte sich dann ein paar Wochen zurückgezogen, um nachzudenken über Zusammenarbeit. Bis dahin war er ein fundamentalistischer Prediger, der mit Bob Jones und so weiter zusammengearbeitet hat, ziemlich stramm dabei gewesen. Und dann hätte der Herr ihm klargemacht durch das Bibelsturm des Buches Nehemia, für mich völlig rätselhaft, der Geist hätte ihm klargemacht, dass er von nun an mit jedem zusammenarbeiten sollte, der mit ihm zusammenarbeiten will. Egal ob Katholik, ob Mormone, wer auch immer. Wenn sie mit ihm zusammenarbeiten wollen, wird er es tun. Er wird seine Meinung nicht ändern. Wie die dann mit ihren Meinungen klarkommen, wenn sie mit ihm zusammenarbeiten, das wäre ihm egal. Das hört sich sehr fromm an, aber es ist nicht biblisch und es ist nicht Wahrheit. Wir sind verantwortlich für die, mit denen wir zusammenarbeiten. Der Geist Gottes wird uns niemals in solch eine Zusammenarbeit führen, davon bin ich überzeugt. Oder wenn heute ein Ivo Sasek aufsteht, ist für uns wahrscheinlich keine Bedrohung, der sich selbst ausruft als der Prophet dieser Zeit, durch den Gott zu uns spricht und der neuerdings die Offenbarung bekommen hat, dass auch eine Reinkarnation für uns nötig und richtig ist, dann ist das so eine bösartige Irrlehre, dass einem nicht schwerfällt zu sagen, das ist nicht der Geist Gottes. Das kommt sicherlich von unten. Also der Heilige Geist leitet und lenkt uns immer zur Bibel hin, in die ganze Wahrheit. Und wenn im Jahr der Stille, jetzt wird es wieder aktuell, Einkehrtage oder stille Freizeiten angeboten werden, wo man aufgefordert wird, seine Bibel zu Hause zu lassen, damit man hörendes Gebet lernt, die Stimme Gottes erkennen kann, dann ist das, glaube ich, auch nicht der Geist Gottes. Ob das gleich dämonisch ist, will ich nicht sagen, aber es ist ein Stückchen Psychologie oder was weiß ich. Auf jeden Fall ändert das mehr an Esoterik als an das, was wir in der Bibel von dem Wirken des Heiligen Geistes lesen. Das Zweite, er wird nicht von sich selbst reden oder aus sich selbst reden. Das ist manchmal ein bisschen missverstanden worden, als würde der Heilige Geist nicht zulassen, dass man über ihn redet. Das ist Unsinn. Denn in der Bibel finden wir sehr viel, dass der Heilige Geist oder die inspirierten Schreiber über den Heiligen Geist was sagen. Das ist ja vom Geist Gottes inspiriert. Natürlich wird da über den Heiligen Geist auch gesprochen, welche Gaben er gibt und dergleichen mehr. Aber was der Herr hier sagen will, er wird nicht aus sich selbst reden, sondern nur das, was er vom Vater hören wird, das wird er weitergeben. Und das ist wichtig. Die Quelle ist der Vater, nicht der Heilige Geist selbst. Und das Kommende, das Zukünftige, das wird er deutlich machen, das wird er euch verkündigen. Die Zukunft der Jünger, der Gemeinde, Zukunft Israels, Zukunft der Welt, was in den prophetischen Schriften, besonders in der Offenbarung, dann deutlich gemacht wird durch den Heiligen Geist. Der dritte Punkt, er wird den Herrn Jesus verherrlichen. Und das ist sicher das, was uns am wichtigsten ist. Und ich hoffe, dass uns das auch am meisten bewegt. Der Heilige Geist wird den Herrn groß machen, seine Größe und Herrlichkeit ausstrahlen und unsere Blicke und Herzen auf ihn richten. Das ist seine Absicht. Negativ gesprochen, er wird niemals eine Kirche oder eine Gemeinschaft groß machen oder verherrlichen. Er wird keinen Prediger oder Menschen groß machen. Und wenn ich an den wahrscheinlich größten Prediger und Evangelisten der Kirchengeschichte nach den Aposteln denke, George Whitefield, das ist für mich so bewegend, dass ein Mann, der so ausgerüstet wurde mit menschlichen Qualitäten und Gaben, aber mit einer ganz tiefen Demut und mit einer Gabe, wirklich den Herrn zu verherrlichen, das ist wirklich gewaltig. Er starb mit 56 oder 57 Jahren. Und sein älterer Freund und teilweise, ja, Feind kann man nicht sagen, aber dem auch sehr widerstanden hat, John Wesley, und das hatte Whitefield gewünscht, der sollte auf der Beerdigung sprechen. Nun starb er Whitefield in den USA damals und Wesley war in London. Dann hat man dann spontan in London eine Trauerfeier veranstaltet. Und dann hat der John Wesley eine Predigt gehalten zum Gedächtnis von George Whitefield, die ist so ergreifend, lohnt sich schon, dieses Buch zu kaufen, zu lesen, nur um das zu lesen, was dieser John Wesley als über 70-Jähriger über den George Whitefield sagt. Das ist eine lange Predigt, ich will euch die ersparen. Nur ein paar Sätze. Haben wir von irgendeiner Person seit den Tagen der Apostel gelesen oder gehört, die das Evangelium der Gnade Gottes in einem so weit ausgreifenden Raum der bewohnten Erde predigte, haben wir von irgendeiner Person gelesen oder gehört, die so viele Tausende, ja Myriaden von Sündern zu Buße rief? Und vor allem, haben wir von irgendjemand gelesen oder gehört, der in den Händen Gottes ein solch gesegnetes Werkzeug gewesen ist, das so viele Sünder von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zum Gott gebracht hat? Und dann schließt er es hinterher zusammen. Warum war das so? Und er sagt dann unter anderem, sein grundlegendster Punkt war, dass er Gott alle Ehre gab über jegliches Gute, das im Menschen sein mochte. Im Werk der Errettung erhöhte er Christus so hoch er konnte und erniedrigte er den Menschen so tief er konnte. Sein großer Grundsatz war, dass in der Natur des Menschen keine Kraft und in ihm kein Verdienst ist. Alle Gnade, etwas Richtiges zu denken, zu reden und zu tun, kommt von und aus dem Geist Christi und alles Verdienst ist im Blut Christi. Es ist im Menschen keine Kraft, ehe sie ihm von oben gegeben wird, auch nur ein gutes Werk zu tun, ein gutes Wort zu sprechen oder ein gutes Begehren zu formen und so weiter und so weiter. Kann man ein schöneres Zeugnis über einen Mann aussprechen, als ihm nachzusagen, dass er nichts anderes gesucht hat als die Ehre Gottes und den Menschen an den Platz zu stellen, wohin er gehört, ganz unten. Das ist gewaltig. Johannes Calvin, dessen Name ja auch verrufen ist in unserer Zeit, auch unter Evangelikalen, er hat die Ehre Gottes gesucht. Und er hat bestimmt, wenn er sterben würde, dann sollte man sein Grab unkenntlich machen, damit man nicht dahin pilgern kann. So wird man heute vergeblich seine Grabstätte suchen in Paris oder wo auch immer. Man hat natürlich irgendwo, wo man vermutet, hier könnte er beerdigt worden sein, eine Gedenksäule aufgestellt. Aber er hat dafür gesorgt, dass man ihn nicht verehren, verherrlichen kann. Er wollte nichts anderes als die Ehre Gottes suchen. Bei allen Fehlern und Schwächen, die dieser Mann und dieser große Ausleger der Bibel auch gehabt hat. Spurgeon. Ich freue mich über diesen Mann. Jetzt habe ich leider die... Doch, da ist er. Glück gehabt. Spurgeon, wie ihn keiner kennt. Nur ein Satz von ihm. Ich betrachte alles unter dem Gesichtspunkt, wie es in Beziehung zur Ehre Gottes steht. Ich sehe zuerst Gott und den Menschen weit unten in der Liste. Wir haben eine zu hohe Meinung von Gott, um diesem Zeitalter nach dem Mund zu reden. Alles zur Ehre Gottes, so heißt seine Autobiografie. Und er hatte bestimmt, dass man nur einen Grabstein aufstellen möchte, mit den Initialen CHS. Noch nicht mal sein voller Name. Er wollte Gott die Ehre geben. Pastor Wilhelm Busch. Ihr werdet vergeblich eine Biografie über ihn finden. Er hat aus seinem Leben viel erzählt, aber ihr werdet keine Biografie über ihn finden, weil er per Testament vereinbart hat oder gefordert hat, dass man keine Biografie über ihn schreiben möchte. Und seine Frau und auch seine Kinder und seine Schwiegerkinder haben sich bis heute daran gehalten. Wahrscheinlich wird irgendwann mal eine Biografie kommen, das ist aber gegen seinen Willen. Warum? Sein Wunsch war, alles zur Ehre Gottes zu tun. Jesus allein, das war seine Botschaft. Wenn man dann denkt, dass heute ein Buch selbst in Versammlungskreisen weitergereicht wird, 90 Minuten im Himmel, wo irgendein Christ einen verrückten Traum hatte oder eine Erfahrung hatte, die auch sehr esoterisch zu sein scheint, und meint, er müsste darüber ein Buch schreiben, 90 Minuten im Himmel. Wenn wir nur ein bisschen die Bibel kennen, nur ein bisschen den Heiligen Geist kennen, nur ein bisschen die Kirchengeschichte kennen, da kann man nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie man aus solch einem Buch einen Bestseller machen kann und mithelfen kann, indem man das Buch liest und empfiehlt. Das ist dermaßen deprimierend, wenn man solche Dinge miterlebt, Heavenly Men und so weiter und so weiter. Das ist einfach traurig. Der Heilige Geist möchte niemals Menschen groß machen. Das Zweite, er wird nur das vom Vater Gehörte vermitteln. Die Quelle ist der Vater. Er wird auch keine Menschen groß machen, er wird auch keine Erfahrung verherrlichen, er wird auch keine Tradition verherrlichen oder groß machen, er wird auch kein theologisches System groß machen. Das möchte ich auch betonen, das ist ja lustig. Ich war in China, die Geschwister der Untergrundkirche sind sehr vorsichtig im Einladen von Ausländern. Man kommt da gar nicht so ohne weiteres rein. Und dann kamen so Hauskreisleiter zu mir und wollten mich dann testen. Und dann war die Frage, ob ich das Westminster-Bekenntnis kennen würde. Wer von euch das kennt, das Westminster-Bekenntnis, der weiß, welche Frage sie mir damit stellen muss. Nun, zum Glück kannte ich es, wenigstens in groben Zügen, und konnte dann die 5 Punkte des Calvinismus aufzählen. Und dann waren sie zufrieden und dann durften sie auch Gemeinschaft mit mir haben und mich einladen. Aber das ist ein theologisches System, wo man so und anders drüber denken kann. Und ich glaube nicht, dass die Absicht des Heiligen Geistes ist, uns irgendein noch so gutes theologisches System vorzustellen und groß zu machen. Und der Heilige Geist macht auch nicht den Malachi-Kreis groß. Deswegen sollen wir uns auch freuen, wenn wir hier und da auch mal ein bisschen verspottet werden oder durch den Dreck gezogen werden. Das kann nur ein gutes Zeichen sein und wird uns auch gut tun. Aber jetzt positiv, noch 5 Minuten, wenn ich die habe. Ich möchte nicht nur darüber sprechen, was der Heilige Geist nicht tut, sondern was er tun möchte in und durch uns. Was kann der Heilige Geist in uns zur Verherrlichung Gottes und zur Verherrlichung des Herrn Jesus wirken? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass er in uns bewirkt, dass wir uns am Herrn erfreuen und unser ganzes Glück in ihm finden. Damit knüpfe ich an das, was Ebert gestern Abend uns vorgestellt hat. Ich zitiere John Piper: Gott wird am meisten verherrlicht durch uns, wenn wir zutiefst zufrieden sind in ihm. Ein schöner Satz. Und das glaube ich. Wenn Menschen hier auf dieser Erde sind, die trotz aller Lebensumstände total zufrieden sind in ihm, da wird Gott durch verherrlicht. Und das werden Menschen feststellen und werden die Frage stellen, was ist das für ein Herr, dem sie folgen? Zweitens, wir verherrlichen ihn, wenn wir auch im Leid, in Krankheit, in widrigen Umständen zeigen, dass er unsere Freude, unsere Zufriedenheit ist. Die alten schönen Kirchenlieder, in dir ist Freude in allem Leide. O du süßer Jesu Christ, süß können wir uns heute sparen. Aber da wird eine Tiefe deutlich, die auch erfahren wurde. Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Welt, Sünd, Teufel oder Tod, du hast in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Das waren noch Lieder mit Tiefgang, fehlen uns leider in unseren Liederbüchern heute. Wenn ich daran denke, was Lothar Schäfer in dem Buch Gefährliche Stille als Zeugnis weitergibt, was er in dem Jahr der Stille erlebt hat im Krankenhaus, was die Menschen an ihm gesehen hat. Ich weiß nicht, zum wievielten Mal operiert. Und dann einen strahlenden Mann da zu sehen, der die Freude am Herrn nicht verloren hat, sondern ganz im Gegenteil. Das verherrlicht den Herrn. Da wird der Herr durch uns verherrlicht. Oder wenn wir unter uns eine Schwester im Rollstuhl haben und der Ehemann sie begleitet, ohne, wie es scheint, zu murren, und ohne dass die beiden schon mal im Stillen ihre Faust ballern gegen Gott und sagen, wo bist du, warum? Das verherrlicht den Herrn. Drittens, wenn wir unsere Fähigkeiten optimal zu seiner Ehre einsetzen. Wenn Eber Platte eine Grafik macht, dann ist das nicht dahingeschmiert, sondern er gibt sich viel Mühe und ich hoffe, es zur Ehre Gottes zu tun. Ich hoffe, dass er es tut und bin auch überzeugt davon. Wenn die Schwestern Kuchen gebacken haben, da haben die nicht irgendwie so einen Streuselkuchen uns da vorgesetzt, sondern sie haben verziert mit Sahne und mit Erdbeeren und mit, was weiß ich nicht alle, manchmal ein bisschen zu viel Fett drin, aber macht ja nichts. Das verherrlicht den Herrn. Wenn sie ihre Gaben zu seiner Ehre, zu unserer Freude praktizieren. Wenn Dietrich Georg hier Musik macht und nicht nur was dahin klimpert, sondern sein Bestes gibt, um Tonsätze zu arrangieren und so weiter. Wenn Johann Sebastian Bach, von dem wir gestern Abend hörten, unter allen seinen Werken sein SDG geschrieben hat, Soli Deo Gloria, allein zu Gottes Ehre, dann war es bei ihm nicht eine Floskel, sondern es war Wirklichkeit. Wie schade, dass wir in unserer Zeit so wenig neue Texte, so wenig neue Lieder dichten, die den Herrn groß machen und verherrlichen, dafür so wenig Komponisten haben, die auch dann durch ihre Musik die Größe und Herrlichkeit unseres Herrn aufleuchten lassen. Da zitiere ich dieses wunderschöne und ernste Buch, gegründet im Wort, brennend im Geist, Tosa. Wenn ich könnte, würde ich mit Kusshand die meisten Jesuslieder, die in diesem Jahrhundert geschrieben worden sind, wieder abschaffen, so leicht und billig sind sie. Sie sind von der Schlagerindustrie abgekupfert. Man ersetzt den Namen Jesus durch Frank Sinatra und die Verwandtschaft zum weltlichen Schlager ist perfekt. Diese Lieder sind der alte Adam, das unbekehrte Fleisch, das sich als Liebhaber Gottes ausgibt. Die großen Christen sind immer Menschen gewesen, deren Seele wund war vor Liebe und Sehnsucht zu Gott. Charles Wesley, der große Liederdichter des Methodismus, nannte es ein rastloses Suchen, ein heiliges, unendliches Verlangen. Und Faber sagt, das größte aller Übel eine Seele ist, die kein Verlangen mehr hat, nach Worten zu ringen, nach Musik zu ringen, die den Herrn und seine Herrlichkeit groß macht. Wir können zur Verherrlichung des Herrn dienen. Viertens, wenn in unseren Gemeinden die Herrlichkeit des Herrn aufleuchten würde und uns alle zur Anbetung bringt. Komisch, dass wir immer sagen, Anbetung und nicht Anbetung. Versteht ihr das? Völlig unsinnig. Das noch nur nebenbei. Noch einmal Tosa. Wir sind eine halb verhungerte Generation, die nie die Herrlichkeit Gottes erlebt hat. Unter uns sind Männer und Frauen, die 20, 30 Jahre alt sind, noch nie Gottes Herrlichkeit gesehen haben. Sie sind Christen, sie gehen auf Bibelschulen und sie haben nie Gottes Herrlichkeit erlebt. Sie wissen nicht, wie es ist, in einem Gottesdienst zu sein, wo die Gegenwart Gottes so greifbar ist, dass man Angst hat, laut zu reden. Sie haben nie eine Predigt gehört, in der Gott so hoch erhoben wurde, dass sie danach schweigend nach Hause gingen und nicht reden konnten. Als Simpson in New York predigte, sprach er über die Herrlichkeit Jesu Christi. Als er den Segen gesprochen hatte, stand niemand auf, um zu gehen. Die Leute hatten Angst, aufzustehen. So spürten sie die Gegenwart Gottes. Aber, wie gesagt, eine ganze Generation junger Leute hat so etwas noch nie erlebt. Stimmt das? Fünftens, und damit schließe ich, auch wenn durch unsere Verkündigung und durch unsere Predigt der Geist Gottes die alles überragende Herrlichkeit unseres Herrn die Herzen der Anwesenden in Wallung bringt, wie wir gestern Abend gehört haben, mein Herz wallt, sprudelt über von guten Worten, meine Gedichte dem König. Psalm 45, Vers 1. Und das ist jetzt das Letzte, was ich vorlese. Wenn in unserer Predigt Gott nicht eine überragende Herrlichkeit hat, wo in aller Welt werden die Menschen dann von der alles überragenden Herrlichkeit Gottes erfahren? Wenn wir am Sonntagmorgen nicht ein Festmahl der Schönheit Gottes zubereiten, werden unsere Leute dann nicht vergeblich versuchen, ihre unstillbare Sehnsucht mit den Zuckerwattespäßen des Zeitvertreibs und der neuesten religiösen Modeerscheinung zu stillen? Wenn die Quelle des lebendigen Wassers nicht am Sonntagmorgen aus dem Fels der souveränen Gnade Gottes hervorströmt, werden die Menschen sich dann nicht selbst rissige Zisternen aushauen, die das Wasser nicht halten, Jeremia 2, Vers 13 und so weiter. John Piper, ihn verkündigen wir, die Zentralität Gottes in Predigt und Verkündigung. Ich wünsche so sehr, das ist nur ein Gestammel, was wir hier heute Morgen sagen können über diese wunderbaren, tiefgehenden Verse, aber dass der Herr durch den Heiligen Geist in uns eine Sehnsucht weckt, in ihm unsere ganze Zufriedenheit, unser Glück zu finden und zu suchen und das in einer Welt und auch in einer Christenheit auszustrahlen, die von dieser Herrlichkeit Gottes bisher wenig oder nichts gesehen haben. Amen.